für alle, die diesen Kanal schon etwas länger verfolgen, die merken ja, dass es hier auch oftmals um gewisse Skandale einfach in den unterschiedlichen Spirituosenwelten eben geht. Und Bourbon Whisky ist tatsächlich eine der Spirituosen, die recht wenig Skandale haben und wo auch sehr wenig gefuscht wird. Trotzdem habe ich hier jetzt Thomas mit an meiner Seite. Thomas ist der Autor von dem Bourbon-Buch, was eben das beste Whisky-Buch der Welt gekürt wurde. Und wir nutzen jetzt sein ganzes detailliertes Wissen, um dir nochmal so richtig schöne Insider-Tipps einfach über die Bourbon-Welt zu geben, die da auch ganz tief ins Detail gehen. Und da wirst du dann richtig schön bei der nächsten Whisky-Runde mit richtigen Nerd-Insider-Wissen glänzen können. Auf jeden Fall. Wir haben uns ein paar Dinge aufgeschrieben, die wir handhaben möchten. Thomas, wir fangen direkt einfach mal an mit den Non-Distilling Producers. Erzähl uns dazu mal ein bisschen mehr.
Ja, das ist sicher ein Begriff, den man vielleicht noch gar nicht so gehört hat. Das ist aber auch mehr ein interner Begriff wie Spirituosenexperten, den sie verwenden. Ich kann eine Destillerie haben und dort meine Produkte verkaufen, ganz normal. Oder ich kann eine Destillerie haben und für andere produzieren. Das ist gang und gäbe. Das hat man nicht nur in der Whisky-Produktion, das hat man genauso im Rum, das hat man im Obstbrandbereich. Gin ist ein Riesenthema. Also macht fast jeder ist ein Non-Distilling-Producer sozusagen. Und, oder der Grundalkohol auf jeden Fall. Und beim amerikanischen Whisky ist ja so, dass es nicht so ist, dass die Destillerie oft drauf geschrieben steht, sondern eine Marke. In Amerika ist das Storytelling immer sehr, sehr groß. Sprich, ich habe einen Whisky, das nenne ich dann Old Irgendwas, nach einer Rezeptur meines Urgroßvaters, das mal gefunden hat hinter einer Wand und hat das dann irgendwie perfektioniert, ist oftmals halt ein sogenannter gesourcter Whisky. Sprich, ich habe eine Idee, ich habe eine gute Marketing-Idee, ich würde gerne einen Whisky haben, habe ich zwei Möglichkeiten, wenn ich keine eigene Anlage habe. Ich kaufe mir fertige Fässer, also Whisky, der schon fix fertig ist, oder den ich vielleicht nachher noch ein bisschen nachreife und vermische den. Oder ich gehe zu einer Destillerie und sage, hey, habt ihr vielleicht einmal Zeit, dass ich bei euch das destillieren kann? Das ist sogenannte Contract Distilling. Und das ist durchaus verbreitet. Sprich, die Destillerie, die haben ja diese riesen Kolonnenanlagen, also die müssen ja schauen, dass die in Bewegung bleiben. Und es gibt welche, die sagen, okay, wir brauchen gar nicht so viel in unseren Wachstumsplänen, und die vermieten das an andere Firmen. Sprich, du gehst dann hin und sagst, hey, ich würde dann 2 Tage gern diesen Whisky da machen. Du kannst dann oft schon deine eigene Getreidemischung nehmen in die Richtung, aber das wird dann dort von den Mitarbeitern vor Ort durchgeführt. Und das ist das sogenannte Contract Distilling.
Hast du da auch wirklich detaillierte Informationen? Weil ich kenne das nämlich aus anderen Branchen, dass es oftmals so kommuniziert wird, von wegen diese Illusion, wir mieten uns in einer Brennerei ein und nutzen deren Anlage. Und in Wirklichkeit wird es aber komplett von der bestehenden Destillerie eben für die produzierte im
Endeffekt. Exakt, das ist genau das. Dasselbe. Sagen wir mal so, wenn ich wirklich Großabnehmer bin, wenn ich sage, ich kann jetzt da in der Destillerie wirklich für einen Monat produzieren, dann ist die Tendenz natürlich schon da, dass man sagt, okay, das ist mein eigenes Rezept. Also ich mache dann diese Getreidemischung, ich mache dann diesen Destillationshöhe, diese Hefen werden auf jeden Fall die genommen, die dort sind, da wird nicht viel rumgetan. Und aber je kleiner ich bin, desto weniger kann ich auf sowas zurückgreifen. Es gibt eine große Destillerie, die macht zu 99,9% nur Auftragsdestillate. Das ist MGP in Indiana, also an der Grenze zu Kentucky, in Lawrenceburg, Indiana. Und die haben sich darauf spezialisiert, wirklich Whiskys herzustellen, die aber nicht zu vermarkten. Die verkaufen die auch Gin, die verkaufen die auch Wodka und machen das im ganz, ganz großen Stil. Du kannst dort entweder eben diese 10 Rezepte oder so, die sie haben, direkt kaufen, oder du hast sie schon gelagert, je nachdem in die Richtung. Und das war mal eine Zeit, als Leute, eine Destillerie kostet viel Geld und du musst auch diese ganzen Anschaffungen und so weiter, konnten sich viele oder wollten sich noch nicht da leisten. Und da haben sehr viele dieses Contract Distilling oder auch dieses Bulk Whisky gemacht. Jetzt hat American Whisky einen großen Hype gehabt. Es wurde immer weniger Bulk Whisky am Markt. Das sieht man auch schön an Pappy Van Winkle. Pappy Van Winkle war lange Zeit ein Brand, die haben alte Fässer aufgekauft, auch noch von der alten Familiendestillerie Stillweller, aber auch von anderen Destillerien, und haben die dann abgefüllt. Und dann sind sie irgendwann vor, weiß nicht, 10 Jahren oder sowas oder schon ein bisschen länger her draufgekommen, es geht irgendwie nicht mehr, wir kriegen nicht mehr genug Fässer dieser Art. Und dann haben sie einen Deal mit Buffalo Trace eingegangen. Das heißt, alle Pappy Van Winkles, die jetzt jünger als 12 Jahre auf jeden Fall, aber vielleicht auch jünger als 15 Jahre sind, enthalten auf jeden Fall Buffalo Trace. Und das ist dann eine Destillerie, die viele verschiedene Marken in die Richtung macht. Das allerbekannteste Beispiel ist dann natürlich Bulleit, weil Diageo eine große Marke aufgebaut hat mit Bulleit. Also die haben sie von Tom Bulleit gekauft oder so, oder der Vorgänger von Diageo. Also bekompliziert, steht dann alles im Buch ganz genau drinnen. Und Bulleit hat sehr, sehr, sehr lange bei zuerst bei Buffalo Trace und dann bei Four Roses Fässer oder Contract Time bezogen. Und das hat dann 2013, 2014 rum hat sich das geändert. Und mittlerweile haben sie auch eine eigene Destillerie. Aber den Bulleit, den wir heute noch haben, ist einfach ein Grunddestillat aus einer Destillerie, wo wir gerade nicht wissen, woher. Das ist halt ein bisschen fehlende Transparenz.
Ja. Du merkst ja hier schon, jetzt gehen wir hier extrem ins Detail. Wir haben auch noch ein Video gemacht, wo wir uns den ganzen Bourbon Basics angenommen haben. Das verlinken wir dir unten nochmal im Video auch. Und hier ist jetzt, wie gesagt, nur komplettes Nerdgequatsche. Ich kann ja auch schon jetzt für uns beide sprechen, wenn ich sage, es spricht ja auch nichts gegen diese Auftragsarbeit. Womit wir einfach nur hinweisen wollen, ist, dass da schon eine ziemlich große Illusion immer durch das ganze Marketing eben entsteht. Und das ist natürlich immer so ein Punkt, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, mit der fehlenden Transparenz. Und gerade beim Gin-Bereich ist es eben gang und gäbe, genau wie du es ja gerade gesagt hast. Und ganz oft wird dann auch gerne gesagt von den Markeninhabern, ja, die machen extra für uns einen Riesenaufwand. Das ist natürlich meistens nicht so, das ist mit extremen Mehrkosten verbunden und man hat ganz oft sehr große Auftragsdistillerien, da kannst du dann einfach aus dem Portfolio auswählen. Das heißt, du sagst dann, du nimmst den Gin oder du nimmst den Whisky, aber diesen Gin gibst halt schon 20 Mal, bloß in einer anderen Flasche mit einem anderen Etikett zum Beispiel. Also, dass diese Dinge da auch einfach bewusst sind. Und auch ganz interessant zu sehen, die eine Flasche kostet 10 Euro, die andere kostet 40 Euro, aber es ist beides mal genau das gleiche drin. Genau, das ist auf jeden Fall...
Ja, aber es ist ein Markt. Also es ist jetzt so, dass es neue Destillerien gibt, die gleich in einer großen Größenordnung begonnen haben, wie zum Beispiel Bardstown Bourbon Company oder New Riff Distilling. Und die haben von Anfang an in ihre Geschäftsstrategie Contract Distilling eingebaut. Mhm. Weil früher haben fast alle Destillerien das angeboten. Es gibt ganz wenige, die es nicht gemacht haben. Maker's Mark zum Beispiel, glaube ich, hat das nie so wirklich gemacht. Aber du konntest zum Beispiel bei Barton 1792 das machen, du konntest es bei Brown-Forman machen, du kannst es bei Jim Beam machen. Und das haben die alle eingestampft, auch Four Roses zum Beispiel. Die haben irgendwann Diageo gesagt, nö, Vertrag ist vorbei, wir brauchen unseren eigenen Stoff. Und dann musste Diageo halt reagieren mit Bulleit. Und jetzt haben halt von den Firmen, die ich gerade aufgezählt habe, bieten das eben an als Geschäftsmodell. Einfach um ihre eigenen Kapazitäten zu nutzen für eigene Marken, aber auch parallel in andere zu investieren.
Mhm. Sehr gut. Straight-Thema, was ja auch mal so eine Sache, Bourbon ist ja nicht, oder Rye ist ja nicht gleich Rye, ja, sondern da gibt es immer noch dieses Wort davor, Straight. Ja. Kannst du da mal ein bisschen mehr zu erzählen?
Also Straight steht tatsächlich auf sehr vielen Etiketten drauf, aber auf manchen halt nicht. Und wenn es halt nicht drauf steht, da kann man skeptisch werden und sich überlegen, warum steht es nicht drauf. Mhm. Straight bedeutet, dass der Whisky, dass er keine Zusätze enthält. Das heißt, dass nur Wasser hinzugefügt werden darf und kein Wein, kein Fruchtsaft, keine Aromen, was auch immer. Das darf man nicht machen. Wenn jetzt aber nur Rye draufsteht, dann kann man bis zu einem kleinen Prozentsatz, der ist so 2, irgendwas Prozent, darf man andere Sachen, die gesundheitsverträglich sind, das ist auch wichtig, hinzufügen. Und es gibt welche Ryes, die das machen. Der einer der prominentesten ist Templeton Rye, aus laut der Firmengeschichte aus Templeton, Iowa. Tatsächlich ist das Grundprodukt eben von MGP, von der einen Destillerie aus Indiana. Und die haben es an die Spitze getrieben, weil die hatten tatsächlich, das war dann schon betrugmäßig, sage ich jetzt mal so, wurden auch verklagt deshalb, die hatten zum Beispiel auf ihrer Website ein Foto von einer Destillationsanlage, das kam aber aus dem Katalog von einem, glaube ich, deutschen Brennerei-Equipment-Hersteller. Das heißt, die haben einfach ein Foto so getan, als oder dem Konsumenten suggeriert, das ist unsere Destillationsanlage. In der Tatsache kam es aber aus dem Katalog und die haben gar keine Destillerie gehabt. Und die haben halt gesagt, wir haben ein altes Prohibitionsrezept, weil El Capone ist da mal durchgefahren und sowas und Blödsinn halt. Das ist so geheim. Und dieses Rezept wird halt bedeuten, dass sie halt ein paar Aromen und so weiter hinzufügen. Das ist ihre Besonderheit. Deswegen steht auch kein Straits drauf in die Richtung. Schwierig.
Ich finde, das ist auch wirklich ein sehr guter Punkt. Auch für dich einfach als Verbraucher, wenn du drauf guckst, viele Informationen. Wir kennen es aus dem Rum-Bereich, da haben wir ja auch in dem Kanal schon sehr drauf aufmerksam gemacht. Es stehen immer irgendwelche Zahlen drauf, 23, ja, und wir denken ja auch immer so ein bisschen, oder wir lesen das, was wir lesen wollen und denken dann gleich, okay, der ist 23 Jahre alt. Aber insgesamt haben sie es ja nie behauptet, dass er 23 Jahre alt ist. Also auch, dass du da einfach ein bisschen direkter raufschaust. Und wenn da natürlich irgendwo steht, ja, der ist damals da und da in Kentucky gegründet worden, heißt ja lange, die haben ja nie behauptet, dass er heute da noch produziert wird. Ja. Also dass da natürlich, gerade viele Aussagen sind ja immer sehr wischiwaschi formuliert. Und wir interpretieren da sehr, sehr viel mit rein. Also das ist auch immer noch so, finde ich. Und natürlich so Wörter wie straight sorgen eben dafür, dass du da ganz genau weißt, einfach woran du bist.
Genau, ich muss das noch ein bisschen weiter hinausführen mit straight. Also wenn nur Bourbon ist, dann habe ich trotzdem keine Zusätze, weil Bourbon strenger geregelt ist als Rye oder Wheat Whisky zum Beispiel. Und bei straight habe ich dann die Gewissheit eines Mindestalters.
Ja.
Das heißt mindestens 4 Jahre, wenn nichts draufsteht. Oder mindestens 2 Jahre, wenn was draufsteht. Nehmen wir an, ich schreibe 2 Jahre drauf, dann geht das. Aber wenn ich jetzt ein Etikett habe, zum Beispiel Maker's Mark, dann weiß ich mindestens 4 Jahre. Ist ein bisschen älter, aber dann weiß ich, dass das Minimum. Und das mit den Zahlen ist super, weil man hat zum Beispiel einen George Dickel Number 8 oder Number 12. Das ist halt nicht 12 Jahre alt. Mhm. Damals war George Dickel oder der Vorgänger damals, also nicht der heutige Marken-Owner Diageo, aber der Vorgänger, hat damals einfach eine Umfrage gestartet, was sind die beliebtesten Zahlen in Amerika? Das waren 8 und 12 und deswegen sind die dann drauf gekommen. Also oft sind solche ganz banalen Sachen.
Genau. Ja. Zum Thema Bottled in Bond. Erzähl uns mal, was ist Bottled in Bond? Kennt man ja von Rittenhouse, ist glaube ich so das bekannteste Beispiel, ja. Oder?
Oder vielleicht für den Zuhörern vielleicht oft so, dass sie das gar nicht so kennen, weil es auch nicht so häufig verbreitet ist. Heaven Hill ist einer der Destillerien, die eben Rittenhouse herstellen, die das noch sehr, sehr stark verwenden. Bottled in Bond kommt aus dem Bottled in Bond Act aus dem Jahr 1897. Der war damals so die erste wirkliche Klassifikation für ein Lebensmittel. Das heißt, man hat Whisky oder Spiritose generell versucht enger zu fassen, um eine Mindestqualität zu schaffen. Und Bottled in Bond hat mehrere Vorgaben und die wurden ein bisschen erweitert, aber grundsätzlich ist die Idee immer noch von diesem einen Act aus 1897. Es darf nur von einer Destillerie sein. Diese Destillerie muss klar am Etikett hinten vermerkt sein, durch den sogenannten DSB-Code. Also in meinem Buch sind auch die ganzen DSB-Codes von den großen Firmen und so weiter drinnen. Wenn ich jetzt ein Bottle in Bond habe und ich drehe das um, dann muss draufstehen, welche Destillerie durch diesen Code. Bei anderen nicht Bottled in Bond Whiskys habe ich das nicht. Das heißt, da weiß ich jetzt nicht genau, kommt der jetzt wirklich aus dieser Destillerie. Das ist wirklich erst von dem weiß ich das 100%. Dann muss es exakt 50 Volumenprozent sein, also exakt 100 Proof, wie die Amerikaner sagen. Und es muss aus einer Destilleriesaison sein. Das heißt, ich darf nicht verschiedene Jahrgänge mischen. Saison ist von Januar bis Juni, beziehungsweise von Juli bis Dezember. Und da darf nichts mehr, also es soll kein Blend sein, ist so die Idee. Dann muss es alle Vorgaben von Straight erfüllen, was wir jetzt auch wieder haben, mindestens eben diese 4 Jahre und so weiter. Und was habe ich vergessen? Theoretisch ist, dass ein Destillationsverantwortlicher sich dahinter stehen muss. Das heißt nicht, dass der immer an der Destillationsanlage stehen muss, aber der muss immer dabei stehen. Und früher hieß es gibt diese Bonded Warehouses, diese besonderen Lagerhäuser, die 2 Schlösser hatten und nur mit einem gemeinsamen Schlüssel der Finanz- und der Destillerie aufgesperrt werden durften. Und früher war es auch noch so, dass am Destilleriegelände einer von der Finanz oder vom Zoll auch gewohnt hat. Das heißt, er musste einquartiert werden auf die Kosten der Destillerie und der konnte dann, ja, so machen, wie er wollte. Und das haben auch ein paar so ein bisschen storymäßig aufbereitet, zum Beispiel das Thema Larceny von Heaven Hill. Das ist ein Wheated Bourbon, also ein Bourbon mit Mais, Weizen und gemälzter Gerste. Und Larceny bedeutet im amerikanischen Englisch sowas wie Diebstahl. Und es soll da eben einen Zollbeamten Fitzgerald gegeben haben, der eben den Schlüssel hatte und der sich dann bestimmte Fässer geholt hat. Ob das so war, ist eine nette Story und so weiter und so fort, aber da, so kommt es ein bisschen her. Aber ich glaube, das ist, was Bottled in Bond ausmacht, also enorme Transparenz. Das heißt nicht, es ist der beste Whisky der Welt, auf gar keinen Fall, aber ich habe einfach diese Mindestkriterien. Mit Straight Bourbon kriege ich auch schon super viel hin, aber ist auch noch so ein Insider-Tipp, schaut hinten am Etikett drauf, ob da drauf steht Distilled and Bottled By. Weil wenn da zum Beispiel drauf steht Distilled and Bottled By the Buffalo Trace Distillery, weiß ich, okay, alles in-house. Weiß ich, das ist derselbe Produzent. Wenn jetzt drauf steht Bottled in, oder Distilled in Kentucky, Bottled By irgendeine Firma, dann weiß ich, okay, Der hat es ziemlich sicher nicht selber destilliert, aber es kommt zumindest aus Kentucky.
Sehr gut.
Von einer anderen Geschichte. Weil es ist auch noch ein wichtiges Thema. Ich darf, wenn ich Whiskys miteinander verblende, ich darf nicht aus zwei Bundesstaaten miteinander verblenden. Also ich darf nicht zum Beispiel einen Rye Whisky aus Indiana mit einem Rye Whisky aus Kentucky verblenden und das dann als Straight Rye verkaufen. Das wäre dann nur American Whisky. Und das zweite Thema ist, wenn ich zum Beispiel in einem Bundesstaat destilliere und im anderen abfülle, dann muss ich die Herkunftsbundesland der Destillation nenne. Und wenn ihr dann draufsteht, distilled in Indiana, dann weiß ich zu 99,9%, das ist bei MGP destilliert. Und die machen super Stoff, die haben auch schon Whisky des Jahres gemacht in die Richtung. Absolut eine sehr seriöse Destillerie, hat eine History, die bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht, damals noch als Roswell Distillery. Und aber es ist halt, wenn die andere Firma sagt, es ist mein Whisky, dann ist das immer ein bisschen mit Skepsis zu sehen.
Genau. Ja. Und also, es ist ja nicht mehr so, dass das Warehouse noch abgeschlossen sein muss und dass du nur mit dem Zoll reinkommst.
Genau. Ne?
Also das ist ja vorbei. Das ist ja etwas, was ja immer noch gelehrt wird, oftmals in vielen Büchern. Das ist ja schon lange nicht mehr so.
Ja, heutzutage ist halt so, dass du ganz andere Dokumentationsmöglichkeiten hast. Einerseits die Destillerie hat sehr groß strenge Aufgaben, aber auch die Finanz hat ganz andere Möglichkeiten. Ja. Das heißt, mit der Dokumentation der Fässer, auch alle, das ist auch ein gutes Beispiel, auch alle Produzenten, die sagen, wir wissen nicht, woher das Fass kommt, ist totaler Blödsinn, weil jedes Fass ist registriert. Ja. Also es gibt dieses Beispiel der Orphan Barrels, zum Beispiel auch ein Projekt von Diageo, wo sie gesagt haben, oh, wir haben plötzlich ein paar Fässer gefunden. Die Orphan Barrels sind sehr alte American Whiskys aus vormaligen Destillerien und wir wissen nicht, wo das herkommt. Da gibt es eigentlich nur zwei Antworten. Entweder hast du ein totales Missmanagement und keiner weiß in dem Sauladen, was los ist. Oder das zweite ist, dass es einfach Konsumentenbeschiss.
Ja.
Die Whiskys sind gut, wie gesagt, sind teilweise auch von Destillerien, die schon geschlossen sind, wie Stitzel Weller ist dabei, wie Old Bernheim, die Vorgängerdestillerie von Heaven Hill. Aber es ist halt wieder diese fehlende Transparenz, die wir dabei haben. Also Orphan Barrels, so wie die weißen Kinder. Und die Idee war von denen auch, so ein bisschen in diesen High-Level-Bourbon-Markt reinzupreschen. Aber die Story rum ist halt einfach ein bisschen unehrlich.
Ja.
Und das ist halt schade.
So dieses, ich habe hier noch alten Bestand, keine Ahnung, was ich damit machen soll. Coole Marketinggeschichte. Ja, es ist ja auch irgendwie welche Fässer, die ja angeblich vergessen wurden irgendwo. Ja. Und so, das ist natürlich immer schon sehr heikel.
Vor allem, wenn es in so einer großen Größenordnung ist. Also wir reden in Orphan Barrels, gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Und ich weiß nicht genau wie viel, aber da geht es ja um zehntausende Fässer. Mhm. Also das passt nicht.
Ja.
Also wenn ich sage, okay, wirklich, klar, war ein Fass, ja, get it, das kann man verstehen. Aber in dem Fall ging es darum halt einfach, das war auch clever gemacht. Es ist einfach alter Whisky, den sie in ihre anderen Produkte nicht mehr gut einarbeiten könnten. Machen ein neues Label, machen eine ganz coole Kampagne dahinter. Passt ja, aber für wenn man eben als hauptberuflich, als Spiritosenexperte, als Bartender oder als Connoisseur, möchte man halt wissen, wie es wirklich ist. Und genau.
Genau, also das ist ja auch so ein Thema, was wir ja sehr oft betonen. Es ist ja nicht das Problem, irgendwelche Dinge zu machen. Es geht immer nur um die Transparenz und um die Authentizität.
Ja.
Ne? Also du kannst ja im Endeffekt alles machen, solange der Konsument das hier irgendwo wünscht.
Ja.
Ja, aber veräppeln und so.
Da habe ich ein ganz gutes Beispiel von Smooth Ambler. Das ist eine Destillerie, ich glaube in West Virginia. Und bei Smooth Ambler ist so, die haben auf ihren Etiketten, wenn da Old Scouts draufsteht, dann sind die alle gesourced. Und das heißt, sie sagen, alles was von uns von Old Scout ist, das ist etwas von einer anderen Destillerie oder Whiskyfässer, die wir gekauft haben und wo nur Smooth Ambler draufsteht, ist unser Zeug.
Mhm.
Und das finde ich sehr transparent.
Cool.
Genau. Und dieser Smooth Ambler, ich glaube der 10-Jährige, oder der wurde ja auch mal Whisky des Jahres bei so einer sehr renommierten Competition und der war auch von MGP und das haben sie in der Pressemitteilung auch gesagt. Das
echt,
ist von Indiana und so und das finde ich dann, und ich glaube auch, dass mittlerweile auch der Trend mehr in die Richtung geht, weil die Konsumenten oder richtig, auch die Industrieleute, ob das Bartender oder so sind, sich einfach mehr informieren wollen.
Genau. Also ich kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Und diese Geschichte auch beim Gin, oftmals irgendwie, hast du es in dem anderen Video schon mal kurz gesagt, Großvater am Sterbebett mit seinem letzten Atemzug, hat er irgendwie eine Rezeptur. Das ist mittlerweile so, oh, wirklich jetzt, also das Thema ist so ausgelutscht. Also,
sie ändern sich auch teilweise. Also bei Bullet war mal das Thema, dass es mal ein Tavernenbesitzer war, dann war es mal ein ehemaliger Weinbrandproduzent und es ist, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz genau auf die Reihe, weil aber auf jeden Fall im Buch ist ein Riesenthema über Bullet. Es ist ein sehr erfolgreicher amerikanischer Whisky, aber es ist halt wenig Transparenz dahinter. Mhm. Haben jetzt eine eigene Destillerie, wird sich jetzt auch vielleicht ändern.
Wie lange?
Ich würde sagen, seit 3-4 Jahren.
Okay.
Aber es war jetzt ein bisschen schnell gefragt, ich bin mir jetzt dann nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall, der jetzige Bullet ist auf jeden Fall noch nicht von Bullet drinnen.
Also jetziger 2020.
Ja, genau. Ja, stimmt, wer weiß, wenn man das Video anhört. Genau.
Wie sieht das generell mit den Fässern aus? Wir haben ja die Regelung, dass die Fässer nur, wenn du einen Bourbon haben willst, nur einmal benutzt werden dürfen. Das heißt, ich muss immer neue amerikanische Weißeichenfässer nehmen. Wie genau wird denn das reglementiert? Weil ich kann die ja auch einfach wieder befüllen und dann sagen, ja, ist ein neues Fass gewesen.
Ja, also es ist so, was ich vorher schon angeschnitten habe mit den erweiterten bürokratischen Vorgaben, die die Destillerien jetzt haben. Ich habe in meiner Recherche so das Oral History Project vom Louis B. Nunn Center der University of Kentucky sehr viel einbezogen. Und da haben sie eine der ehemaligen, nicht Produktionsverantwortlichen, die war mehr für den generellen Ablauf, Administration der Destillerie zuständig und von der damaligen Stitzel-Weller Destillerie, die eben, wann hat die das letzte Mal destilliert? Ich glaube Anfang der 90er Jahre, 1992 oder sowas in die Richtung. Und diese Destillerie, da ging es darum, dass es einfach im Laufe der 90er und 0er Jahre, dass die solche Dokumentationspflichten eingeführt haben, dass du einfach exakt nachvollziehen musst, welche Sachen du abgefüllt hast, wo die reingekommen sind, ist das Fass noch da? Weil es kann ja morgen der Zoll kommen und sagen, so, hey, wir würden einmal eine Kontrolle machen, wo sind denn eigentlich diese Fässer des 12-jährigen Whiskys? Und dann musstest du im Computer oder früher halt in die Formulare exakt sagen können, das ist so und so viel. Und in diesem Video hat eben die Dame, weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, hat dann exakt nachschauen können und sagen können, ey, so und so viele Fässer müssten noch dort sein und so.
Ja.
Oder zum damaligen Zeitpunkt, als sie die Destillerie verlassen hat. Und das garantiert mir das ein bisschen. Also man muss einfach nur auf die Strenge der Zollbehörden hoffen. Manchmal wurde da vor allem auch von kleineren Destillerien da einfach mal ignoriert, weil wir gedacht haben, wir werden eh nicht kontrolliert. Dann waren es aber häufig Konsumenten, die dann gesagt haben, hey, dein Wodka kommt gar nicht aus Texas oder so. Oder ey, der Whisky, den du da hast, das ist nicht aus Vermont, der ist aus Kanada. Also Richtung. Da kam es halt oft, dass sie es zuerst mal probiert haben und das dann zu Klagen kam. Deswegen ist auch einer der Gründe, wieso es jetzt mehr Transparenz in dem Bereich gibt, glaube ich. Weil eben schon Präzedenzfälle gegeben hat, wo die dann Strafe zahlen mussten.
Also insgesamt kann man auf jeden Fall schon sagen, es ist eben ein extrem enormer bürokratischer Aufwand dahinter, um einfach sicherzustellen, dass die ganzen Gesetze etc. auch eingehalten werden.
Und was auch noch ist, du hast ja bei einer Verschlussbrennerei ja auch, wird ja immer gezählt, wie viel du destillierst, also durch diese Spirit Safe.
Ja, geht ja gar nicht.
Und dadurch musst du jetzt überlegen, wenn jetzt mal sagst, okay, ich habe jetzt ein Leck bei meinen Fässern, ja, dann kann man sicher einen gewissen Prozentsatz da einrechnen, aber du kannst da nicht im großen Maßstab betrügen.
Also, genau, also das ist
sehr schwierig. Also zumindest irgendwann fällt es dann halt auf.
Das ist eben wirklich, also alles, was bei der Destillation dann vorne rausläuft, läuft, bevor da der Destillateur rankommt, eben durch einen Zähler, der vom Zoll ist und daran ist nichts zu machen. Also du kannst da nicht einfach immer nebenbei eine Flasche für den Eigenbedarf abzwacken, weil bevor du an den Stoff rankommst als Destillateur, ist alles schon durch diese Zähleruhr gelaufen und das ist der sogenannte Spirit Safe dann eben.
Das verplombt.
Richtig.
Und nehme an, diese Plombe wird aufgehen aus irgendeinem Grund, dann müsstest du sofort die Produktion einstellen und den wieder herholen, weil wenn du dann weitermachst, ist halt blöd.
Außer auf Isla in Schottland sind die Dinger offen.
Echt?
Ja. Echt? Da waren wir bei den, ich weiß nicht, ob sie sich jetzt geändert haben, aber als wir da 2011 oder 12 waren, dann waren da die ganzen Spirit Sales offen und dann haben wir unser Glas mal untergehalten und haben direkt das frisch destillierte da getrunken und die so, wir sind auf Isla, bei uns herrschen hier andere Regeln.
Also das vielleicht auch in den Kommentaren, wenn jemand andere Erfahrungen hat, gerne mitteilen.
Ja.
So witzige Erlebnisse direkt aus der Destillerie, finde ich schon witzig. Ja.
Können wir das Thema mit den ganzen Jahresangaben nochmal ein bisschen genauer machen, weil alle Destillerien schmeißen ja irgendwelche Zahlen drauf, erste Destillerie, Gründungsdatum oder was auch immer. Wie sieht's da? Was gibt's da noch für ein paar Dinge zu erzählen.
So alt wie möglich, vielleicht natürlich. Also das sind immer unterschiedliche Herangehensweisen. Also einerseits hat man den Produzenten, der möchte, glaube ich, jeder Produzent möchte, dass sein Produkt ehrlich an den Konsumenten ankommt. Und dann hat man eine Marketingabteilung und die hat auch Ziele, dass das Produkt sich so gut wie möglich verkauft. Und es ist schon die Tendenz, dass man, wenn man eine Flasche hat, wenn die alt aussieht oder wenn eine alte Jahreszahl drauf ist, dann denkst du, wow, die machen das schon lange, große seit Generationen, das kaufe ich mir. Oftmals ist aber so, dass das Produkt vielleicht schon gar nichts seit diesem Jahr gibt oder dass es ein neuer Eigentümer ist und dergleichen. Also Brown-Forman, Jack Daniels hat mal in irgendeiner Pressestatement schon vor Jahren, und die haben das immer wieder wiederholt, gesagt, sie wären die erste registrierte amerikanische Whisky-Destillerie. Das ist komplett unglaubwürdig, weil wir reden von Jack Daniels irgendwann im 19. Jahrhundert, 1800 irgendwas, und wir wissen, dass es in selbst in Kentucky schon 1790 und so Destillerien gegeben hat. Ganz zu schweigen von New York oder die Ostküste. Mhm. Also das passt mal nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, es ist die erste Registrierung gewesen. Ja, sagen wir, okay, davor hätte es keine Registrierung gegeben. Denkt man mal so. Dann ist es auch unrealistisch, weil zu diesem Zeitpunkt war Jack Daniel, glaube ich, 16 Jahre. Und dass ein 16-Jähriger in Tennessee die allererste Registrierung in ganz Amerika bekommen hat, unwahrscheinlich. Und es ist jetzt auch nicht, also es ist auch jetzt nicht so schlimm. Allerdings, wenn du jetzt sagst, wir feiern jetzt unser 150-jähriges Jubiläum oder weiß ich was, ja. Oder 200 war das vor kurzem mal. Also irgendwo 1800 irgendwas haben sie da. Das ist mal eine Schwierigkeit. Dann geht es ums Thema, wenn man Jahreszahlen hernimmt. Zum Beispiel bei Evan Williams behauptet man 1793, glaube ich, oder 1783, dass er der erste Destillateur Kentuckys war. Jetzt muss man auch ein bisschen überlegen, denn Evan Williams hat es gegeben. Und es gibt auch Dokumentationen, dass der aus Europa rübergefahren ist. Und jetzt kann man sagen, okay, der Passagierschein ist ein Jahr später. Das heißt, es ist vielleicht nicht 83, sondern 84, ist auch egal. Aber tatsächlich hat es vor Evan Williams auch schon Brenner gegeben. Es kann natürlich sein, okay, Evan Williams hat eine Großdestillerie gemacht und jetzt hat man seine Kommunikation dahin geändert, dass man sagt, er ist der erste kommerzielle Brenner. Okay, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Evan Williams hat es gegeben. Der Markeneigner Heaven Hill, den gibt es aber erst seit 1934. Und die Marke Evan Williams wurde später eingeführt, 60er Jahre oder so. Sprich, man suggeriert den Konsumenten, ich habe jetzt einen Bourbon, der wird seit 1793 so gemacht. Jim Beam 1795, genau das gleiche Thema. Michters 1753, sowieso ganz eigen, weil die ehemalige Michters Destillerie lag in Pennsylvania. Und diese Destillerie hat tatsächlich mal, konnte man sehr lange zurückverfolgen, also wirklich über Jahrhunderte weg, war die auch durchgehend im Betrieb bis zur Prohibition oder knapp vor der Prohibition. Ja. Und danach wurde auch wieder eröffnet und so weiter. Allerdings, der heutige Konzern hinter Michters, der hat seine Destillerie in Kentucky und hatte noch nie einen Whisky aus Pennsylvania da drinnen. Und die haben halt damals, weil die anderen wirtschaftlich nicht erfolgreich waren, also wirklich über Nacht die Destillerie verlassen haben, haben die Marke gekauft und haben die Rechtsauffassung, dass sie als Markenkäufer jetzt den Anspruch haben, weiterhin zu sagen 1753. Das wurde jetzt besser, seit Michters die eigene Destillerie hat, weil davor haben sie immer Fässer von anderen gekauft, da war es dann noch ein bisschen schwieriger in die Richtung. Aber es ist halt wieder so ein typisches Beispiel, dass man nicht Jahreszahlen immer glauben darf und immer hinterfragen muss, ist es eine Jahreszahl gegründet, dieser Destillerie, ist es dieselbe Destillerie oder hat es irgendwas anders zu tun, und da sollte man immer bewachsam sein. Ist jetzt kein Riesenthema, sage ich mal, aber unwichtig ist es auch nicht.
Und wir sind ja auch schon öfters über dieses auf dieses Thema eingegangen mit der Manipulation, ja, und das sind natürlich auch alles so eine Dinge, dass man selber, wenn man die ganzen Sachen verkostet, so eine Sachen möglichst gut ausblendet, weil wir dürfen nicht unterschätzen, wie sehr uns das einfach wirklich beeinflusst. Also wenn wir da etwas schmecken und wir denken, das wird seit 1790 schon irgendwie hergestellt, das fließt alles mit in die Bewertung ein und ja, tut unseren Sinn einfach nicht gut. Ja. Also am besten lass dir unabhängig von jemandem einschenken und probier es einfach. Ja. Bourbon ist, finde ich, da ein ganz, ganz enormes Thema. Ich habe das immer bei den Blindverkostungen gemerkt. Auch bei meinen eigenen Bartendern oder sonstiges. Ich baue da mal komplett auf diese schwarzen Verkostungsgläser und dann schenke ich denen immer ein Gläser ein, weil wir haben sehr, sehr viele Dinge in unseren Köpfen verankert. Und im Blind Tasting merken wir dann auf einmal so, die sagen, sie mögen nur den Bourbon und der geht gar nicht und sonstiges. Und im Blind Tasting ist es oftmals komplett andersrum. Ja, also Und das sind alles extrem wichtige Dinge. Und deswegen finde ich diesen Absatz tatsächlich sehr wichtig, weil das sehr viel in uns macht einfach.
Ja klar, wenn ich jetzt einen Pepe Van Winkle eingeschenkt bekomme, oder sage, der muss teuer sein, der muss perfekt sein. Ja.
1500 Euro die Flasche,
super. Ja. Und da muss man auch überlegen, wie wird es eingesetzt. Oft ist es ja auch so, dass die typischen Industrieprodukte, dass man die halt als Bartender auch abgespeichert hat. Und deswegen ist auch bei manchen dieser Verkostungen, wie es ja auch Mixology zum Beispiel macht, ist dann auch häufig, dass dann ein Produkt wie Maker's Mark zum Beispiel gewinnt, weil das ist, was die Bartender auch abgespeichert haben als
guter
die
Punkt.
Richtung. Passiert ja. auch manchmal.
Absolut.
Und ich finde auch, dass man halt gerade im Whisky-Bereich in dieser Preisspanne, dass man halt einfach den Sour auch ausprobiert. Und dann kommt man vielleicht drauf, dass der vielleicht mit Jim Beam Black gar nicht so schlecht ist oder mit Four Roses, wie auch immer. Also je nachdem. Da einfach mal ausprobieren, seine eigene Sour-Rezeptur. Meine ist so meistens so 6-3-2, wobei natürlich abhängt immer, wie süß der Zucker, wie Zitrone in die Richtung. Aber da kommt man eigentlich meistens ganz gut durch. Also ich weiß nicht, wie ihr es in der Bar macht. Also
ist tatsächlich die gleiche. Ich finde, es ist eine sehr gute, also pauschal, wenn jemand es einfach bestellt, dann kriegt er
genau,
die.
Genau, ohne irgendwas dazu sagt. Und bei Jim Beam habe ich vorher mit 1795 vielleicht nicht exakt gesagt, was da das Problem ist. Das Problem ist, in der Marketing-Sprache heißt, dass Johannes Jakob Böhm halt im Jahr 1795 sein erstes Whisky-Fass rausgerollt haben oder gefüllt haben soll. Ja? Das hat mal das Problem, dass es den ersten Nachweis eines Reifen, eines Bourbon im Sinne in einem Whisky-Fass erst im Jahr 1821 hat. Ja? Und jetzt es kann natürlich schon sein, dass der das gemacht hat, aber es ist sehr unwahrscheinlich.
Ja.
Also ich glaube, dass es den hat es gegeben, auf jeden Fall, und der war auch dort. Aber wie jeder Landwirt damals, wie jeder, hat der auch Whisky gebrannt. Weil Whisky war damals eine überlebensnotwendige Strategie. Ich habe eine Ernte, die Ernte kann ich nicht sofort verarbeiten. Und wie kann ich die konservieren? Indem ich die zu Alkohol mache. Und zwar nicht zu Bier, weil Bier wird auch schlecht, sondern zu Whisky. Und demnach hat jeder Whisky gemacht. Aber nicht so, wie wir das heute uns vorstellen. Fässer dürften dort auch noch keine Rolle gespielt haben. Das hat man erst später bemerkt, dass die gut funktionieren. Also auch wenn es nur 20 Jahre später war. Ja. Aber es passt einfach von der ganzen Erzählweise nicht hin. Und deswegen gibt es halt auch dieses Buch, dass man sich darüber informiert. Das heißt nicht, dass man jetzt das alles verteufeln muss in die Richtung, aber oder auch jeden klugscheißern muss und sagt, aber das stimmt überhaupt nicht. Aber manchmal passt es dann ganz gut, dass man solche Sachen dann in einer netten Runde sagt. So ganz detailliert ist es dann auch nicht.
Ja, und tatsächlich waren ja auch Fässer am Anfang ja gar nicht zur Lagerung im Sinne von Reifung, sondern zur Lagerung im Sinne von Transport oder Lagerung.
Ja.
Ja, aber das hat ja keine reife Gedanke. Ja, das war ja dann der Zufall, dass man dann gemerkt hat, oh, wird jetzt tatsächlich besser.
Genau, das heißt, der Whisky war immer klar in dem Sinne. Und dadurch, dass New Orleans zur damaligen Zeit eine der wichtigsten Handelsmetropolen war, wurden die Whiskys über die Flüsse, weil das war damals so die Methode, um große Mengen zu transportieren, auf so ganz Flatboats, so ganz flachen Holzflößen oder Boote, wurde ja dann transportiert. Und dieser Transportweg hat halt ein paar Monate gedauert. Und auf diesem Weg hat der Whisky dann ein bisschen an Farbe gewonnen und so weiter. Und irgendwann ist man draufgekommen, der schmeckt jetzt sogar besser. Und das ist einer der Erklärungen auch, wo der Begriff Bourbon herkommen könnte. Das ist ein größeres Thema, schaut es im Buch rein. Es geht ums Bourbon County, es geht um New Orleans, es geht um Fässer.
Wir müssen den Zuhörern ja auch noch einen Grund geben, dein Buch zu kaufen. Du kannst ja nicht alles jetzt erzählen, ja. Genau, also auch da wieder danke, dass du mit dabei warst. Schau dir unbedingt noch unsere Facebook-Seite an, die Wagemut Taste Academy. Thomas ist da auch mit dabei und teilt mit uns gerne sein Wissen. Wenn ihr da also auch noch Fragen habt, gerne immer mit reinposten. Und natürlich musst dir sein Buch besorgen. Du merkst hier, das ist auch kein Bilderbuch, ja, sondern das ist wirklich Text drinne. Wenn du das Buch durch hast, weißt du auf jeden Fall alles. Und du merkst ja schon, was er hier alles zu erzählen hat. Das ist alles nur angeschnitten. Der Mann weiß auf jeden Fall, wovon er redet. Danke wieder, dass du heute mit dabei warst. Und natürlich auch unbedingt dran denken, unseren Kanal zu abonnieren und so weiter, damit du immer schön auf dem neuesten Stand bleibst. Danke. Und danke auch an dich
natürlich. Danke. Ja.